Für diejenigen, die ein bisschen dichter dran sein wollen, sind hier Plätze überall links, auf der linken Seite die Teenies oder die, wie heißen die, 113er oder sowas, ne? Die falsche 50er sind raus und okay. Ja, wir hatten gesagt, dass wir diese Woche wieder ein Gleichnis gemeinsam betrachten. Und wir sprachen vom verlorenen Sohn. Und den verlorenen Sohn, den finden wir mittendrin in Kapitel 15 von Lukas. Schön warm hier drin, ne?
Ja.
Brauchen neue Räume. Aber, als ich lasse ich in Vers 15, dass Jesus zu ihnen sprach und sagte, in Vers 3 von Kapitel 15, er sagte aber zu ihnen dies Gleichnis und sprach. Und dies Gleichnis heißt, dass es nicht drei Gleichnisse sind, sondern ein Gleichnis. Das Wort Gleichnis ist eigentlich nicht genau den Ausdruck, das da steht, es heißt Parabel. Auch ein deutsches Wort, auch ein griechisches Wort und auch in Englisch heißt es Parabel. Parable oder sowas ähnliches. Aber es ist ein Gleichnis. Also müssen wir alle drei machen heute. Und machen das Café erst um eins auf. Er sagte aber zu ihnen dies Gleichnis und sprach. Also der Zusammenhang muss wichtig sein. Und normalerweise studieren wir nur in Zusammenhang, da wir immer eine Auslegung machen. Vers für Vers, Kapitel für Kapitel, Buch für Buch. Nun aber in den letzten Woche und auch in den letzten Wochen und auch in der nächsten und übernächsten Woche werden wir einfach Ausschnitte machen und wir möchten diese Ausschnitte aber, diese in diesem Fall Gleichnis, in Zusammenhang sehen. Und als ich das in Zusammenhang gelesen habe, wurde es mir deutlich, warum Jesus sagt ein Gleichnis. Wir lesen in Vers 1 von Kapitel 15, es nahten sich ihm aber allerlei Zöllner und Sünder, um ihn zu hören. Jesus war rein, so rein, reiner geht's gar nicht. So rein kann Persil gar nicht waschen, wie Jesus war. Ohne Flecken und ohne Runzel. Keine Finsternis in ihm, nichts Dunkles. Keine finstere Gedanken, keine finstere Gefühle, nur Licht. Wahrheit, Liebe, Barmherzigkeit. Und gerade die Parabeln stellen seine Barmherzigkeit so sehr im Mittelpunkt. Seine Liebe und Sehnsucht, Menschen zu erreichen. Und obwohl er so rein ist, wagen Menschen, ihm zu nahen, nahe zu kommen. Erstaunlich, oder? Bist du schon mal unter Frommen gewesen und hast gesagt, nichts wie weg. Ich bin unrein. Die sind ja so religiös. Die sind ja so heilig. Die haben ja so viele Gaben. Die sind ja so geistlich. Wer bin ich denn, kleines Wurm? Ich bin ja schmutzig. Habt ihr euch schon mal so gefühlt? Ich sehr oft. Wo Menschen religiös sind und den Frommen raushängen lassen. Jesus war heilig und rein, aber war barmherzig. Und seine Barmherzigkeit, die Tatsache, dass er für Sünder da war und für Sünder gekommen war, hat Menschen, obwohl er heilig und rein war, Gott selbst, wenn überlegt, Johannes kann es nicht in sein Hirn reinkriegen, dass er seinen Kopf auf der Brust Gottes gelegt hatte. Dass er mit Gott aus einer Schüssel gegessen hat. Unfassbar. Und das Vorrecht haben wir heute, Gott nahe zu kommen. Durch sein Blut, durch Jesus Blut und durch den Heiligen Geist. Versöhnt durch Jesus. Und das ist die Geschichte hier. Es geht hier um den Hirten und dann geht es um den Heiligen Geist. Durch sein Blut und durch seinen Geist solch eine intime Beziehung zu ihm zu pflegen. Wir, unreine, unzulängliche, vergängliche, unvollkommene Menschen, wie wir sind, schwach und nichtig, die Sünder fühlten sich zu ihm hingezogen. Aber die Schriftgelehrten und Pharisäer, und die Pharisäer und Schriftgelehrten murrten, das konnten die nicht ertragen. Dieser Mann sagt, er sei der Sohn Gottes. Er sagt, er ist ein Prophet. Er ist ein Bibellehrer. Und die haben seine Begabungen und Fähigkeiten gesehen. Sie haben gesehen, dieser Mann ist rein. Und er lässt diese schmutzige Menschen so nah heran. Er geht ins Haus eines Zöllners. Er hat Gemeinschaft mit Samaritern. Diese uneheliche geistliche Menschen. Letzte Woche haben wir gesagt, diese Bastarde. So haben die gedacht. Die konnten das nicht verstehen. Und innerlich haben sie sich dagegen gewehrt mit Händen und Füßen. Und dann sagt er uns hier, Lukas, und die Pharisäer und Schriftgelehrten murrten und sprachen, dieser nimmt die Sünder an. Und isst mit ihnen. Sie waren ja Bibelausleger, Bibellehrer. Das waren die Top-Seelsorger. Menschen kamen zu den Schriftgelehrten und fragten, wie soll ich denn das hier verstehen? Ich verstehe das nicht. Geht nicht rein. Bitte leg mir das aus. Wie soll ich das Wort hier verstehen? Du bist ein inspirierter, studierter Mensch. Bitte erklär mir das mal. Und die Pharisäer, die waren für das ganze Drumherum, die ganze Liturgie, das ganze religiöse Spiel. Die einen waren so fromm und die anderen, die wussten alles. Und er spricht hier, Luther übersetzt, in ein Gleichnis. In ein Parabel. Parabel kommt ja aus dem Griechischen. Und es heißt, habe ich mir irgendwo notiert und jetzt finde ich das nicht, aber es ist egal. Doch, Parabel heißt nebenan, nebenbei, daneben. daneben stellen. Hier haben wir die religiöse Menschen, die alles wissen und nichts kapieren. Und deswegen spricht jetzt Jesus mit ihnen in kleinen Kindergeschichten, damit sie es verstehen, damit sie es kapieren. Oder stimmt's nicht? Wir lesen ja in Markus, dass Jesus ja in Parabeln gesprochen hat, damit sie ihn nicht verstehen, oder? Kennt ihr die Stelle in Markus 4? Steht doch geschrieben. Warum macht sich dann überhaupt Jesus Mühe mit denen? Will er dann nicht, dass sie verstehen? Das Wort Gottes sagt uns, Gott will, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Alle Menschen. Judas inklusiv. Alle. Das ist Gottes Wille. Also, wenn das in Markus bedeuten würde, dass Jesus tatsächlich nicht wollte, dass die Pharisäer, Sadduzäer, Schriftgelehrte und die religiöse Führung des Volkes Israels, und das waren zehn von Tausende von Menschen, wollte er sie ausschließen? Kann das sein? Dass er tatsächlich, wie wir das eigentlich aus dem Stegreif verstehen würden, nicht wollte. Er wollte an sie vorbeireden. Das glaube ich nicht. Das glaube ich wirklich nicht. Dann Pharisäer sind zu ihm gekommen. Weihnachten und Pharisäer haben sich bekehrt. Und Jesus liebte Pharisäer, haben wir letzte Woche gesehen, vom ganzen Herzen. Er hat über sie geweint. Klar wollte er sie erreichen. Nur die Frage ist, wo er sie erreichen wollte. Und damit beschäftigt sich Markus. Lass uns doch mal kurz schauen, weil es eigentlich so wichtig ist. Lasst uns mal gucken, was da steht in Markus Kapitel 3. Jesus war ständig umgeben von religiösen Menschen. Die Juden waren alle religiös. Die glaubten alle, mit ganz wenige Ausnahmen. Sie gingen alle zum Tempel. Sie gaben alle ihr Zehnten. Sie beteten alle, wie wir sie heute sehen, und noch viel mehr. Das jüdische Volk ist weltlich geworden. Und dennoch ist sie so religiös. Die waren wie die Moslems heute. Alle religiös. Oder wie die Hindus heute. Sie glauben alle an Gott. Oder an Götter. An eine geistliche Welt. Sie sind religiös. Und waren religiös. Eins dürfen wir aber nicht vergessen. Dass sie alles wussten und so taten, als ob es stimmt. Sie hatten alles im Kopf und ihr Äußeres gab den Eindruck, dass sie an Gott glaubten. Kapitel 3 von Markus, Vers 1. Und er ging abermals in die Synagoge, und es war dort ein Mensch, der hatte eine verdorrte Hand. Und sie lauerten darauf. Hier sind sie. Die Lauersdorfer. Und sie lauerten darauf, ob er auch am Sabbat ihn heilen würde, damit sie ihn verklagen konnten. Seht ihr hier ihre Gesinnung? Ist Gesinnung eine Sache des Hirns oder des Herzens? Da muss das Wort hin. Und wir werden sehen, dass das Text das bestätigt. Und sie lauerten darauf, ob er auch am Sabbat ihn heilen würde, damit sie ihn verklagen könnten. Und er sprach zu den Menschen mit den verdorrten Händen, tritt hervor. Und er sprach zu ihnen, soll man am Sabbat? Ich weiß, was du denkst. Ist schön, dass wir solchen Gott haben, oder? Wir können nicht ausweichen. Er weiß, was du denkst. Er kennt jeden Gedanken. Du meinst, und da sind wir Pharisäer, du und ich. Du meinst, deine Gedanken sind ein Geheimnis, täusch dich nicht. Jedes Gedanke sieht. Und ich sage dir, deine Gedanken widerspiegeln sich in dein Leben. Wenn du meinst, dass du auch andere Menschen täuschen kannst, das klappt manchmal, aber nicht immer. Und das spüren wir, oder? Und die Leute, die uns durchschauen, die meiden wir denn. Dann die Leute, die uns durchschauen, mögen uns nicht, weil unsere Gedanken ja so gut sind. Bei Jesus ist es aber anders. Er durchschaut sie, sieht ihre Gedanken und hat solch eine Liebe. Der Text sagt es. Und er sprach zu ihnen, soll man am Sabbat Gutes tun oder Böses tun? Leben erhalten oder töten? Seht ihr, bei Gott gibt es nur schwarz oder weiß. Das ist doch brutal, was er da sagt. Er hätte auch sagen können, ihm lassen, wie er ist. Sagt er nicht. Leben oder Tod. Gerade vorhin sagt Jörg zu mir, wer unter der Sünde ist, ist tot. Mag er noch so herumlaufen und sich freuen in der Disco und Halleluja singen im Stadion. Da war ich mittendrin gestern. Ich habe nicht Halleluja mitgesungen, aber ich war mittendrin. Ich konnte nichts sehen vor lauter Schals und Unterarmhaare und alles stand alles da. Ich denke, in welcher Gemeinde bin ich hier? Wo bin ich gelandet? Fußball im Stadion. Dolores. Ich habe nicht mit angebetet, aber ich mag die Jungs. Ich habe Freude am Fußball. Das ist eine schöne Sache. Aber wo waren wir? Es gibt nur Gut und Böse. Und Fußball ist böse, das wissen wir. Diese Menschen, die singen, die beten an, sie sind aber tot. Das lehrt die Bibel zumindest, wenn du daran glaubst. Wer in der Sünde und unter der Sünde lebt, ist tot. Unter die Macht der Sünde, die Macht des Widersachers. Er ist tot. Er hat ein Scheinleben. Aber er lebt nicht. Und deswegen sagt er, Leben erhalten oder töten. Ich liebe Jesus, weil er provoziert. Seid Gott dankbar, dass euer Pastor das nicht tut. Und er sah sie ringsum an mit Zorn. Hier haben wir, was wir vorhin sagten. Und war betrübt. Seht ihr, Gottes Zorn über Sünde. Er ist zornig über den Widersacher. Er ist zornig über die Sünde in dein und mein Leben. Aber er ist betrübt über den Menschen, der unter der Sünde leidet. Und das ist ein himmelsweiter Unterschied. Und Menschen, die sagen, ne, und es gibt auch Christen, ne, die sagen, mit Männern und Frauen, die ein alternatives Lebensstil haben, also anders kann ich das nicht mehr formulieren, denn sonst sitze ich Montag im Knast. Die einen alternativen Lebensstil haben, die meinen, dass es etwas gibt zwischen Gut und Böse. Manche Christen sagen, nichts mit denen. Da sind Schwuchteln. Wir wollen die nicht. Wir sollen diese Menschen lieben und diese Menschen sollten zu dieser Gemeinde kommen können, sich hier hinsetzen, Kaffee trinken und mit Gemeinschaft mit uns haben können. Warum? Weil Jesus sie liebt. Und wenn es nicht so wäre, würden einige von uns heute Morgen fehlen, hier in diesem Gottesdienst. Wir vergessen, wo wir herkommen und richten die anderen. Wir sind so schnell dabei. Zorn und Betrübtheit ist kein Widerspruch. Viele Menschen sagen, es ist vor kurzem, sagte sein Bruder, ich wollte ihn nicht von da unten korrigieren. Es gibt Widersprüche, gibt es nicht. Es gibt keinen Widerspruch im Wort Gottes. Gott widerspricht sich nicht. Es gibt Kontraste. Süden ist nicht Süden ohne Norden. Und Westen ist nicht Westen ohne Osten. Beide Aussagen zusammen bringen uns Wahrheit und Gleichgewicht. Das ist kein Widerspruch, das ist sozusagen eine Art Ergänzung. Die zwei machen eins, genauso wie in der Ehe. Wann sind wir vollkommen, Mann und Frau? In der Ehe, wenn wir zusammengefügt werden. Das sind keine Widersprüche. Er ist zornig über die Sünde. Aber er empfindet für diese Menschen, die er geschaffen hat, mit seinen Händen. Er war betrübt über ihr verstocktes Herz und sprach zu den Menschen, strecke deine Hand aus. Er ließ sich nicht von religiösen Menschen verhindern. Lass dich niemals von frommen Spinnern zurückhalten. In deine persönliche Entscheidung, in deine Meinungsbildung, in der Nachfolge. Lass dich niemals unter Druck setzen von religiösen Menschen. Befreie dich davon. Es gibt so viele Knechte der Religion. Wo der Geist da ist, wo der Geist Gottes ist, ist was da? Knechtschaft, oder? Nein, Freiheit. Amen. Ich lasse mich doch nicht zum Knecht machen. Er führt das zu Ende. Er tut es in alle Liebe und Demut. Er lässt sich aber nicht manipulieren von der damaligen, will ich das einfach so mal sagen, Kirche. Er ist betrübt worüber? Ihr Mangel an Verstand? Nein, er ist betrübt über ihr Herz. Jetzt lesen wir in Kapitel 4, da wird es deutlich, worum es geht. Dann sagt er in Kapitel 4, und das ist, was viele verwirrt hier an dieser Stelle. Kapitel 4, Vers 10. Und als er allein war, und wir müssen das in Zusammenhang sehen. Und als er allein war, fragten ihn, die um ihn waren, samt den Zwölfen nach den Gleichnissen. Und er sprach zu ihnen, euch ist das Geheimnis des Reiches Gottes gegeben. Denen aber draußen widerfährt, ist alles in Gleichnissen, damit sie es mit sehenden Augen, dass sie sehenden Augen sehen und doch nicht erkennen, und mit hörenden Ohren hören und doch nicht verstehen, damit sie sich nicht etwa bekehren und ihnen vergeben werde. Also will er es doch nicht. Doch. Er will es. Aber er will es nicht hier und hiermit, sondern er möchte das von hier. Und deswegen nimmt er eine Parallelgeschichte, eine Parabole. Das ist die parabolische Methode Christi für die Theologen. Das sind Methoden, die Christus anwendet, um Menschen zu erreichen, die meinen, alles zu wissen, aber deren Herz wie ein Stein ist. Sie sind nicht aus dem Geist geboren und sie wollen nicht. Sie möchten ihn vernichten. Er liebt sie aber dennoch, will aber nicht sie zwingen. Durch Argumentation, intellektuelle Argumentation oder Wunder, er will sie nicht zwingen, sich ihm zu fügen. Er möchte ihr Herz erreichen. Und hier wird das Herz überhaupt nicht erwähnt. Warum? Weil es geht dann, er will nicht mit dem Kopf und nicht mit den Augen, nicht durch Wunder und nicht durch gewaltige Erkenntnisse. Denn das ist ja deren Problem. Sie wollten nur Wunder sehen und wollten neue Erkenntnisse haben. Ihr Herz aber, was sagt Jesus selbst, wo war ihr Herz? Fern von Gott. Er will zum Herz hin. Vers 21, und er sprach zu ihnen, zündet man etwa ein Licht an, um es unter den Schäfel oder unter die Bank zu setzen? Keineswegs, sondern um es auf den Leuchter zu setzen. Denn es ist nichts verborgen, was nicht offenbar werden soll. Und nichts geheim, was nicht an den Tag kommen soll. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Jesus möchte, dass sie Erleuchtung bekommen, dass sie hören und dass ihr Herz es annimmt und sie umkehren und sich bekehren. Man muss das alles, wie gesagt, in Zusammenhang sehen. Also, zurück zu unserer Geschichte in Lukas. Jesus ringt hier mit diesen Menschen, diesen religiösen Menschen, die nicht sich zu ihm hingezogen fühlen, sondern diese Menschen, die ihm den Bein stellen wollen, die ihn fertig machen wollen. Und spricht deswegen mit ihnen in Kindergeschichten, damit ihr Herz erreicht wird. Hast du das schon mal gehabt? Ich habe das ständig. Ist ja logisch. Ich sage ständig zu meinen Brüdern, du verstehst mich nicht richtig. Ich kann mich so schlecht artikulieren. Es ist nicht meine Muttersprache Deutsch. Und dazu kommt es noch, dass ich sehr wenig graue Materie habe. Ich habe schwer. Und das, was Jesus ihnen sagt, ihr versteht mich nicht richtig. Ich will euch das jetzt anders erklären. Auf eine Weise, wo ihr im Herzen getroffen wird. Und deswegen tut er das, weil er sie liebt. Er nimmt sich so viel Zeit, um ihnen die Sache nahe zu bringen. Er sagt aber zu ihnen dies Gleichnis und sprach, welcher Mensch ist unter euch, der 100 Schafe hat und, wenn er eins von ihnen verliert, nicht die 99 in der Wüste lässt und geht den Verlorenen nach, bis er es findet. Und wenn er es gefunden hat, so legt er sich's auf die Schulter voller Freude. Und wenn er heimkommt, ruft er seine Freunde und Nachbarn und spricht zu ihnen, freut euch mit mir, denn ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war. Ich sage euch, so wird euch Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut. Er meint sie, die Pharisäer und die Sadduzäer und die Schriftgelehrten. Er spricht zu ihnen. Die Sünde sind da, die Sünder sind schon da, die Zöllner mit offenen Herzen. Die sind ihnen schon nahe gekommen. Es sind die Pharisäer, die ferne sind. Und das macht ihn traurig. Er ist betrübt darüber. Er sagt, nur wenn einer zu mir kommen würde, ich füge hinzu, wie Nikodemus. Oh, welche eine Freude. Wie habe ich mich gefreut, als Nikodemus sein Herz geöffnet hat? Er spricht hier immer wieder in alle drei, es geht hier nur um Freude. Ob das um den Hirten geht, der sein Schaf verloren hat, oder ob es jetzt in der nächsten Geschichte, lasst uns mal einen Sprung machen, Vers 8, oder welche Frau, die 10 Silbergroschen hat in einen und einen davon verliert, zündet nicht ein Licht an und kehrt das Haus und sucht mit Fleiß, bis sie ihn findet. Und wenn sie ihn gefunden hat, ruft sie ihre Freundin und Nachbarin und spricht, freut euch mit mir, denn ich habe meinen Silbergroschen gefunden, den ich verloren hatte. So sage ich euch, wird Freude sein von den Engeln, Gottes über einen Sünder, der Buße tut. Die nächste Geschichte, darauf gehen wir ein bisschen mehr ein, die kennt ihr ja schon. Es geht hier zuerst um ein dummes Schaf. Und ich kenne Schafe. Mein Bruder ist Hirte. Es war nicht bezogen auf die Gemeinde. Ihr habt sofort gedacht, ihr meint uns. Nein, ihr habt meinen Bruder gemeint. Die sind so blöd. Die können nur fressen. Und sie denken überhaupt nicht. Und sie wuscheln und fummeln rum. Und wenn ein Loch im Zaun ist, da geht's durch. Aber mit dem Kopf unten auf dem Boden. Schafe sind bescheuert. Die sind langsam und dumm und ängstlich. War gut, dass wir nicht so sind. Alle von euch sind in die Irre gegangen. Alle von uns, nicht euch. Wie dumme Schafe, sagt der Prophet. Alle, jeder auf seinen eigenen Weg. Merkst du das, Schaf? Das dumme Schaf. Das zweite ist ein Groschen. Das Schaf ist dumm. Der Groschen ist ein Opfer. Was kann denn der Groschen dafür? Dieser Silbergroschen. Er ist verloren worden. Nennen wir das schlechtes Schicksal. Er hat nichts dazu getan. Dieser arme Groschen ist weg. Im ersten Bild haben wir Jesus als Hirte. Im zweiten haben wir den Heiligen Geist. Was hat das jetzt mit dem Silbergroschen zu tun? Der Heilige Geist. Wir müssen wissen, was die Frauen damals mit diesen Silbergroschen getan haben. Und das wissen unsere Geschwister aus Indien. Denn das ist auch Teil ihrer Kultur. Sie machen das nicht genau wie die Juden oder anderen Völkern, die auch diese Tradition haben. Sie tun das nicht mit 10 Groschen auf das Stirn, sondern sie hängen sich ums Hals. Oder sie tun ein bisschen Puder auf dem Stirn. Das ist ein Zeichen, dass man jemand gehört. Auf Englisch heißt es betrothed, versprochen, versiegelt und versprochen. Das ist ein Siegel. Wenn ich eine indische Frau sehe, oder heute sowieso, da ich verheiratet bin, aber als ich nie verheiratet war und sie hatte hier Puder auf dem Stirn, gesagt, Augen weg, Hände weg, nichts wie weg hier. Sie ist schon versprochen. Versiegelt. Seht ihr, wie das der Heilige Geist ist? Und der Groschen ist weg. Dieser eine Groschen, es ist nicht mehr vollständig. Und es wird verzweifelt gesucht, wie der Heilige Geist. Und sucht nicht nur der Hirte, der gute Hirte, aber der Heilige Geist sucht dich. Er will dich versiegeln. Er will dich erfüllen. Er will dich ausrüsten mit dem Heiligen Geist. Er will dich satt machen. Und dann in der nächsten Geschichte haben wir den Papa, ist doch. Und wer ist Papa? Gott der Vater, da haben wir es. Gott Sohn, Gott Heiliger Geist und Gott Vater in dieser Geschichte. Seht ihr, wie das eine runde Sache, wie es ein Gleichnis ist und nicht dreie? Und seht ihr, hier das eine, und das ist doch so bei uns, oder? Das gibt so viel dumme Schafe. Ich war mehr als ein Schaf, ich war Schaf, Esel und Bock, alles in eins. Esel und Bock bin ich nicht mehr, Schaf bin ich immer noch. Blöd. Langsam. Ängstlich. Aber ich habe einen guten Hirten. Anderen sind verloren, wie der Groschen. Die können nichts dafür. Wenn ich Kinder sehe, auf den Straßen,
die nie von Jesus gehört haben. Die haben nur den ganzen Scheiß gehört, was in der Schule erzählt wird. Es gibt keinen Gott. Zu Hause lacht der Papa und kippt sich die Birne voll und schlägt seinen Sohn. Die haben nie von Jesus gehört. Wir müssen nicht nach Indien. Nee, wir müssen nach Linden. Das sind Opfer. Das Groschen konnte nichts dafür. Aber es wird gesucht und gefunden. Und es wird sich gefreut und es wird gefeiert. Mag der Mensch noch so dumm sein? Wir stellen uns selber dumm an. Keiner von uns ist dumm, wir sind alle sehr schlau. Mag er noch ein Opfer äußerer Umstände? Der Hirte sucht, der Heilige Geist sucht und er wird sie kriegen. Mein Gott, dass Gott zuverlässig ist, wo wir so unzuverlässig sind. Oder? Und jetzt kommen wir zum Papa. Und er sprach, ein Mensch hatte zwei Söhne. Und der Jüngere von ihnen sprach zu dem Vater, gib mir, Vater, das Erbteil, das mir zusteht. Und er teilte Hab und Gut unter sie. Es war wahrscheinlich ein Mädchen, weil hier er bittet und hier steht aber sie. Ah, er meint die beiden. Und nicht lange danach sammelte der junge Sohn alles zusammen und zog in ein fernes Land. Und dort brachte er sein Erbteil durch mit Prassen. Als er nun all das Seine verbraucht hatte, kam eine große Hungersnot über das Land und er fing an zu darben. Und ging hin und hängte sich an einen Bürger jenes Landes, der schickte ihn auf seinen Acker, die Säue zu hüten. Hier haben wir einen Rebell, dieser eine Sohn. Frech, widerspenstig, eigensinnig. Gib her, Alter, was mir zusteht. Und der Vater gibt. Und interessant ist, er gibt beide. Ihr müsst den anderen dann später hören, was er dazu sagt. Der ist genauso dumm wie das erste Schaf hier. Religiös, aber dumm. Aber wenn die Welt mit ihm fertig ist, wenn der Teufel mit ihm fertig ist, tritt er ihn noch ins Maul. Und das kennen viele von uns. Es ist so schön. Ne? Die Nike-Schuhe, die hat er gehabt. Jeden Mittag zu Subway, das hat er alles schon gehabt. Anzüge von Tommy Hilfmir oder wie er heißt. Hat er schon gehabt. Bloß Nachrasierwasser. Damit hat er da drin gebadet. Da sind die Füße mitgewaschen, der Junge. Aber irgendwann war es aus. Und solange er was hatte, wurde er unterstützt vom Widersacher und seine Freunde. Die hatten ja alle was davon. Da war Party. Aber jetzt hängt er. Und wisst ihr was? Er muss nicht Schafe weiden. Er wird nicht mit einem reinen Tier zu tun haben, sondern die Schweine. Als Jude musste das mal reintun. Und er ist so hungrig, dass er sogar das fressen wird. Und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den, sind nicht Schotten, sondern Schoten. Wir haben einen Schotte da heute. Soll ich euch erzählen, wie ein Schotte, wie Gott sucht und findet? Soll ich euch die Geschichte erzählen, so mittendrin? Wir haben hier einen kleinen Schotten. Für 14 Tage kam ich mit Markus aus der Schweiz zurück. Und Gabi sagte, und ich war ja einige Tage weg, und dann komme ich gern nach Haus, freue mich auf meine Frau und Kinder. Und es ging um eine halbe Stunde. Die eine Bahn, die fuhr um 11.05 Uhr und die andere um 11.35 Uhr, sagen wir einfach, so in etwa war das. Sonntagabend, und ich wollte unbedingt nach Hause.
Und ich sage zu Gabi, nee, Schnuckiputz, du brauchst nicht bis zum Flughafen kommen, das ist nicht nötig. Hol mich im Weizen ab, ich fahre mit dem Zug eine halbe Stunde später. Aber so ist der Flieger in der Schweiz ganz früh weg. Viertelstunde vorher waren wir schon fast in der Luft. Wir landeten hier ganz früh und es war eine Dreiviertelstunde vorher. Da ich war fertig, war schon draußen. Wir sind schnell durch den Zoll, gibt es gar nicht mehr. Unser Koffer geholt und wir waren. Und ich war eine Dreiviertelstunde, hatte ich gut. Ich hätte die Bahn mit links um 11 Uhr schaffen können. Aber ich dachte, nee, du kannst die Gabi nicht vom Tatort wegholen. Lass sie mal. Und Sarah und Daniel haben den Markus abgeholt und weg. Papa war froh, ab nach Hause. Und ich hing dann da. Und dann, ich bin natürlich runter, zwei Etagen runter am Flughafen, zu S-Bahn da, im Keller, wo es dunkel und kalt und feucht ist. Und es war kein Schwein da. Und ich laufe hin und her und hin und her. Dann gucke ich nach rechts, da läuft noch einer hin und her. Ich gucke hin. Ich gucke nochmal hin und er hat eine Dose in der Hand und er manscht Süßigkeiten. Und ich denke, komische Dose, nochmal gucken. Und nochmal geguckt, und war Schottenmuster drauf. Und er hat gesagt, ich gucke seinen Haarschnitt an, denke ich, das ist ein Schotte. Er sagt zu mir, willst du einer haben? Dann wusste ich, der ist ein Schotte. Weil die Schotten ja großzügig sind. Willst du einer haben, sagt er zu mir. So einfach, so frech, ne? Ich als eiskalter Norddeutscher, ne? Sprich mich so ein Inselaffe an, ne? Und sag, hier, willst du? Und ich sag, nee, ich will nicht, weil ich dabei bin. Habt ihr gemerkt? Ich bin dabei, ich fahr zu Oma nächste Woche. Und die Oma kann zwar nicht richtig gucken, aber... Jedes Mal, wenn ich komme, fragst du, hast du abgenommen? Sag ja. Wie Johannes der Täufer, ich habe abgenommen und der Herr nimmt zu. Aber auf jeden Fall, ich sag, nee. Aber ich sag, ich nehme dir die Süßigkeiten nicht ab, aber das ist Edinburgh Rock und da komme ich her. Und er sagt zu mir, sagt er, was? Du bist auch Schotte? Sag ich, ja, ich bin auch Schotte. Er sagt, oh, und dann hat er hin und her und ich hin und her, dann treffen wir uns nochmal. Dann wurde er nochmal, sagt er, wieso bist du denn hier? Und ich denke, jetzt dieser kleine Kerl, den schnapp ich mir. Ich warte hier in der Kälte, im Dunkeln, ich will für meinen Herrn was tun. Ich will für meinen Herrn was tun, den will ich evangelisieren. Wir sind jetzt hier unten ganz alleine. Und denke, ja, ich als alter Soldat, 9 Jahre Soldat, habe ich gedacht, ja, immer die harte Tour, das mögen die Jungs. Ja, so, ich bin wegen Mädchen und wegen Bier geblieben. Das deutsche Bier und die Mädchen sind die schönsten Mädchen in Deutschland. Schönes Mädchen aus Germany hieß das Lied damals. Das ist der Grund, warum ich geblieben bin. Das hat sich auch bewahrheitet. Auf jeden Fall guckt er mich an und das hat er nicht gemocht. Ich gedacht, ist das ein Soldat oder was? Soldaten sind alle Kerle, die mögen solche Sprüche. Nochmal hin und her, halt mal nochmal an. Er auf der anderen Seite, ich auf der anderen Seite. Guck mich an und sag, ich said, I'm a Christian. Oh, ich danke Gott. Ich wollte Gott schon wieder helfen. Taktisch richtig, verstehst du? Auf jeden Fall. Sagte ich auch, denkt er, ja. Schöne Mädchen und Bier. Ich sag, ich bin Pastor. Und er sagt zu mir, dann komme ich zu seiner Gemeinde. Die Unterhaltung, die geht weiter. In welchen Korps, also in welchen, sagen wir einfach, Regiment bist du? Sagt der Royal Engineer, sage ich auch, für auch Royal Engineers. Ich habe meine Nummer noch, die habe ich noch im Kopf. So bleibt das Ganze hängen, auf jeden Fall. Sage ich, in welchen Squadron, also in welche Kompanie? Deine Kompanie ist genau in derselben Kaserne, genau nebenan. Ich sage, aus welcher, also Jesus, du hast dich bekehrt, ja. In welche Kirche, ja, die Kirche, mit der mein Vater in Südamerika war.
Free Church of Scotland. Es klappte alles so einander. Und dann sage ich, Cameron, sage ich zu ihm, bist du nicht alleine? Ich war 9 Jahre Soldat und ich habe noch nie von Jesus gehört, die ganze Zeit in der Armee. Nicht einmal, sage ich, ja, ich bin ganz alleine. Ich sehe, er sagt, das, was ich habe, ist meine Bibel, meine Lieder und mein Gebet in Zungen. Ohne das würde ich nie durchkommen. Warum erzähle ich euch diese lange Geschichte? Wisst ihr was? Gott sieht diejenigen, die verloren sind. Seine eigenen Kinder, die alleine sind. Ich hätte doch den Zug nehmen können. Nein, Gott hat eine Aufgabe da unten. Der Cameron freut sich. Kommt jetzt jeden Sonntag zu uns. Will zu Yes kommen. Ganz alleine, unter Tausende von Soldaten, sage ich euch. Nicht einer. Du sagst was von Jesus, die sagen, hier, ist von der Macke. Du bist isoliert und ganz alleine. Verloren. Seht ihr, wie Gott uns sucht? Ob wir nun bekehrt sind oder nicht, er kümmert sich um seine Kinder. Der verlorene Sohn. Zurück zum Text. Ich mache jetzt gleich Schluss. Aber ich dachte, die Geschichte, die muss ich euch erzählen. Vers 17, da ging dieser Mensch in sich, da ging er in sich und sprach. Und hier, das ist Umkehr, das ist Buße, das ist das, was Jesus bei den Schriftgelehrten, Sadduzäer und Pharisäer so, die gehen nicht in sich. Da ist keine Umkehr im Herzen. Oh, du kannst den Kopf alles annehmen. Du kannst zu, ja, bis hin zu Geistestaufe und Geistesgaben. Wir haben gestern gesehen, du kannst vor den Jordan stehen. Vor Kanaan. Mit dem ganzen Volk Israel. Du kannst das Land sehen. Aber bist nicht drin. Er will uns ins verheißene Land hineinbringen. Damit wir genießen von den Reichtum, Honig und Milch und Trauben, so große Trauben, Häuser, Quellen, Brunnen, Reichtum. Er will uns in diesen Reichtum, er möchte die Pharisäer hineinziehen in diesen Reichtum. Wo ist denn das hineingegossen, dieser Reichtum, frage ich euch jetzt. Im Hirn, auf den Augen. Nein, im Herzen. Hier passiert was bei diesem Rebell. Widerspenstig, keine Achtung vor seinem Vater, wie ich es war. Ich meine damit auch meinen himmlischen Vater. Jahrelang den Mittelfinger gezeigt. Da ging er in sich und sprach, wie viele Tagelöhner hat mein Vater, die Brot in Fülle haben und ich verderbe hier im Hunger. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sage, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinwort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Mache mich zu einem deiner Tagelöhner. Der wirft sich im Staub. Das ist Buße. Ich nichts nütze, nehme mich an und lass es nicht zu, dass ich vergehe, sondern gib mir wenigstens ein bisschen Brot zum Essen. Nehme mich an. Ich möchte hineingeflochten werden für diejenigen, die die Bibel kennen. Ich möchte als Heide hineingeflochten. Ich habe es nicht verdient. Und er machte sich auf und kam zu seinem Vater. Als er aber noch weit entfernt war, sah ihn sein Vater. Und es, hier haben wir, das ist ein kleiner Pharisäer. Das ist ein kleiner Schriftgelehrter, dieser Sohn. Selbstsüchtig, von sich selbst überzeugt, rebellisch. Er kehrt seinem Vater den Rücken und lässt die Sau raus. Und das Herz Gottes jammert. Als Vater wäre ich zornig über ihn. Aber der Vater läuft, und das ist eine der schönsten Geschichten der Bibel. Wenn du wirklich Buße getan hast, läuft Gott. Willst du Gott 100 Meter laufen sehen? Tu Buße! Von wegen 7,9 Sekunden oder was diese dunkelhäutige Brüder tun. Das ist gar nichts, was? 9,7, okay. Da sind die Schweizer. Gott kann es. Er steht, der Vater steht da rum und guckt. Wann kommt er, wann kommt er? Warum kann er laufen? Weil er das Herz sieht. Er hat Buße getan. Da läuft Gott. Und er fiel ihm um den Hals. Wann bist du dein Bruder letztes Mal um den Hals gefallen? Als er Buße getan hat oder deine Schwester? Hast du gesagt, ganz stolz hast du gesagt, ah, ist okay, mach nichts. Ich bin sehr reif, ich kann dir mit links vergeben. Danke, ganz cool einfach. Bleib cool, Junge. Alles klar. Nein. Seht ihr, wie demütig und wie barmherzig und was da für ein Gefühl rauskommt. Bin doch nicht nur ich hier, der schmalzig ist. Gott hat Gefühl und Gott hat dich lieb und Gott will dich umarmen, wenn du einmal Buße getan hast. Aber solange du ein Pharisäer bist, wirst du Zorn hören. Wirst du Zorn, einen zornigen Gott hören. Und vergiss es nicht, ein Pharisäer ist derjenige, der alles weiß und so tut, als ob. Stimmt alles, äußerlich, hundertprozentig. Der Sohn aber sprach zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinwort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Aber der Vater sprach zu seinen Knechten, bring schnell das Beste, ihr werdet wieder gefeiert. Geschwister, wir müssen das Feiern lernen. Und wenn hier jemand aufsteht und Halleluja ein bisschen lauter singt in der Gemeinde, ihr werdet nicht erschossen. Jörg wünscht sich das, deswegen macht er euch das immer vor. Er tut es aber auf dem Herz, aus dem Herz. Oh, dass wir das könnten. Gefühle gehören dazu, wir dürfen sie zeigen. Solange es keine Selbstdarstellung ist, ist es okay, Kinder. Solange Gott damit gemeint ist, steht auf, erhebt die Hände, betet dann. Aber es muss in Ordnung sein. Es muss ordentlich sein. Er feiert. Und es gibt einen Ring, und ihr kennt die Geschichte, wir müssen schnell durch. Und Schuhe an seine Füße, das alles ist auszulegen, keine Zeit. Und er bringt das gemästete Kalb und schlacht's, lasst uns essen und fröhlich sein. Unser Gott ist ein Gott der Kraft und der Freude, nicht ein religiöser Gott. Religiös ist tödlich. Es ist schrecklich. Es ist Gefangenschaft. Religion ist Gefangenschaft. Lasst uns fröhlich sein. Denn dieser mein Sohn, wo war er? Er war auf Mallorca, steht hier, oder? Denn mein Sohn war auf Mallorca. Nein, er war auf dem Mond. Nein, bitteschön, hier haben wir es wieder. Merkt ihr? Schwarz-Weiß. Norden, Süden. Er war mäusetot. War er tot? Nee, er hat Party gefeiert. Wollt ihr in der Leichenhalle? Geht zur Disco. Aber der ältere Sohn war auf dem Feld und als er nahe zum... Oh Mensch, ich werde... Also bitte beherrscht euch nach der Predigt. Ich tue Buße jetzt schon vor all dem, was ich gesagt habe. Aber der ältere Sohn war auf dem Feld und als er nahe zu Hause kam, hörte er singen und tanzen. Hier haben wir die Religiösen. Das, was ich euch gesagt habe, stimmt. Das Wort Gottes bestätigt das. Nicht, weil ich das gesagt habe, nein, weil ich das daher habe. Und rief zu sich einer der Knechte und fragte, er ist einer, guck mal, die Pharisäer und die Sadduzäer und Schriftgelehrten, die gingen nicht zu Jesus. Es waren die Zöllner und die Sünder, die sich ihm nahten, oder? Was tut der Sohn? Er naht sich seinem Vater nicht. Seht ihr das? Er schickt ein Bote. Das ist ein Heuchler. Der kommt nicht ins Licht. Er weiß gar nicht, dass er ein Sünder ist, weil er nicht nah beim Vater ist. Und die ganze Geschichte schildert das so deutlich, das Bild ist so klar. Er schickt hier einen Bote. Der aber sagte ihm, dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wieder hat. Da wurde er zornig, wie die Pharisäer. Wer du heilst, wir machen dich fertig. Wir töten dich mit dem Wort Gottes. Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Da ging sein Vater heraus und bat ihn. Er antwortete aber und sprach zu seinem Vater, siehe, so viele Jahre habe ich meinen Zehnten gegeben. Ich bin immer in der Koinonia vormittags zum Gottesdienst gewesen. Ich bin sogar Diakon gewesen. Siehe, so viele Jahre diene ich dir und habe dein Gebot noch nie übertreten. Und du hast mir nie einen Bock gegeben. Du hast nie Bock gehabt, junger Mann. Dass ich mit meinen Freunden fröhlich gewesen wäre. Ist das nicht schlimm mit den Religiösen? Was lesen wir da am Anfang? Wem hat er beide gegeben? Alles. Die religiösen Menschen sehen nicht den Reichtum Gottes, sie sehen nur das Gesetz und die Buchstabe, die tötet und sie haben den Schein, lebendig zu sein, sagt Jesus, sie sind aber tot. Da dieser dein Sohn gekommen ist, der dein Hab und Gut mit Huren verprasst hat, da ist so... Die Liebe deckt, was? Eine Menge Sünde zu. Der liebt seinen Bruder gar nicht. Das ist ein linker Hund. Das ist ein Schwein. Das ist der Widersacher, denn er deckt. Er ist der Ankläger. Und hier haben wir der religiöse, treue, fromme Gottesdienstbesucher, der die Sünde seines Brüders aufdeckt. Ich möchte da nicht Anteil haben, also eine Schweinerei. Möge Gott Gnade schenken in mein Leben und in dein Leben, dass wir niemals meinen, wir hätten die Aufgabe, ein anderer Sünde aufzudecken. Das ist die Aufgabe, ich formuliere das klar, Satans. Er ist der Ankläger. Seht ihr? Er weiß alles. Er macht alles genau richtig und hat nichts mit Gott zu tun. Dieser junge Mann ist vom Teufel. Er aber sprach zu ihm, mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir und alles, was mein ist, das ist dein. Seht ihr, Blinden, das Evangelium ist so wunderbar, Blinden, Blindenführer, ist das, was Jesus sagt. Da sind die Schriftgelehrten, da sind die Pharisäer, da sind Blinden, Blindenführer. Hier ist einer, er ist beschenkt worden, sieht es aber nicht. Er hat keine geistliche Sicht. Du solltest aber fröhlich und guten Mutes sein. Du solltest wie ein Wiedergeborener sein, erfüllt mit Freude und Guten. Denn dieser, dein Bruder, war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wieder gefunden. Es wird immer gefunden, wer verloren ist. Vergiss das nicht. Jesus ist herausgegangen und die verloren. Es kann sein, dass du ein Lamm bist. Ein Schaf, ein dummes Schaf. Es kann sein, dass du ein Groschen bist, ein Silbergroschen. Äußere Umstände. Es kann sein, dass du der Rebell bist, aber es kann auch sein, und das sind die Pharisäer, und da ist der Punkt, da endet Jesus' Geschichte, da meint er die Pharisäer, da führt er sie hin. Das bestätigt die Einleitung aus Markus. Er will zu ihnen, er liebt sie, das sind seine Brüder. Ich will kurz beten und nicht mehr schreien. Oder, guck mal, lass uns das anders machen. Wollen wir das anders machen? Wollen wir alle zusammen beten, da wo du sitzt.